Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Vom Paradies in die Hölle. Vom Glück des Rausches in den Albtraum des Entzugs. Die Gefühle, die wir unter Drogen erleben können, sind so intensiv, dass scheinbar nur die Metaphern vom Paradies und der Hölle etwas von diesem Erleben einfangen können.
Drogen können uns in den Himmel des Rausches führen. Alkohol ist ein absoluter Superstar. Ich kenne keinen, vielleicht außer Geld, der so viel kann. Alkohol ist vergiftete Muttermilch. Er ist imstande, ein Urbedürfnis des Menschen, die Suche nach himmlischer Geborgenheit zu erfüllen, gleichzeitig aber seine Existenz zu vergiften und ihn in die Hölle der Sucht zu stürzen. Wenn eine Droge zu euphorischer Stimmung führt, äußert sich der Entzug durch Depression. Eine Droge schenkt nichts, sie leiht nur aus und fordert dies mit Zinsen zurück.
Um den Himmel des Rausches und die Hölle der Sucht geht es heute bei uns im Hörsaal. Reinhard Haller ist Psychiater. Er arbeitet seit Jahrzehnten in Österreich in der Suchtforschung. Er hat mehrere Bücher über Abhängigkeit veröffentlicht und gilt als einer der Experten für Drogen und Sucht. Durch seine Arbeit mit Süchtigen kennt er ihre Geschichten sehr genau und weiß, wie sie ihren Drogenrausch und ihre Sucht subjektiv erleben. Das macht diesen Vortrag so stark. Haller erklärt, wie Drogen die Wahrnehmung und unsere Gefühlswelt verändern, ohne diese Art des Erlebens sofort zu bewerten. Dabei werden zwei Dinge deutlich. Der Höhenflug, das, was wir im Rausch erleben, hat einen großen Wert. Der Preis, den wir dafür zahlen, aber ist unerträglich hoch. Die religiösen Metaphern von Himmel und Hölle sind da keineswegs zu bombastisch, sondern ermöglichen es uns zu verstehen, wie hoch die Einsätze sind, wenn es um Sucht geht. Reinhard Haller hat seinen Vortrag am 22. September 2018 gehalten beim Philosophikum Lech in Österreich. Thema der Tagung war die Hölle, Kulturen des Unerträglichen. Der Titel von Hallers Vortrag lautet »Vom Himmel des Rausches zur Hölle der Sucht«.
Waren Sie schon einmal im Paradies, lautete die Gegenfrage, die mir ein schwer gezeichneter Heroinist auf meiner Erkundung nach den Gründen für seine Sucht stellte. Er war abgemagert, verwahrlost, HIV und Hepatitis geschwächt, voll blauer Flecken und Spritzen absessen, am ganzen Körper zerstochen, verelendet und sterbenskrank. Auf mein verlegenes Antwortengestammel erwiderte er nahezu triumphierend, sehen Sie, ich schon. Jedes Mal, wenn ich mir einen Schuss gebe. Und er beschrieb mir die tiefe Ruhe, den unendlichen Frieden, den er im Opiatrausch für einige Zeit finde. Das Freisein von jeglichem Kummer und alles andere sei dann nicht mehr wichtig, kein Problem mehr existent. Die Welt herum uninteressant, die Normalität werde zur Hölle. Und deren siebter Kreis, so fügte der nicht ungebildete Mann hinzu, ist der Entzug und die Angst davor. Dieser Dualismus Himmel und Hölle wird außerhalb des Religiösen kaum irgendwo so häufig gebraucht wie im Zusammenhang mit Sucht. Drogen als Himmelsgabe, göttliches Elixier, als Angels Dust, Engelstaub, auf einen und Heroinhölle, Drogenhölle, Spielhölle, Hölle des Entzugs, sogar Hölle der Therapie, auf der anderen Seite, belegen diese Kombination. Rausch und Sucht sind ein Modell des Zusammenspiels, ja, der Zusammengehörigkeit von elysischem Glück und quälendem Sichsein, aber auch für die Limitierung dieser beiden Pole durch den jeweils anderen. Die Sucht und die Qualen scheinen am besten geeignet zu sein, ein zeitgemäßes, greifbares Bild dessen liefern zu können, wie man sich heute die Hölle und ihre Qualen konkret vorstellen kann. Diesen Thesen möchte ich im Folgenden belegen. Ich will Ihnen ja sagen, was ich sagen will. Mit der Verherrlichung und Verteufelung der berauschenden Mittel, mit der phänomenologischen Beschreibung der Entrückung durch den Rausch und der Qual des Entzugs, mit dem himmlischen Glücksgefühl für die Konsumenten und dem höllenhaften Leid der Abhängigkeitskrankheit, mit dem wirtschaftlichen Gewinn und der chronischen Belastung für die Umgebung, ja selbst mit der sozialen Entwicklung zu einer Gesellschaft, welche das große Netz, in das sich ja auch die Sucht mehr und mehr verlagert, nicht nur beherrscht, sondern darin mehr zappelt als zappt. Da kommen wir ja langsam drauf. Eine Gesellschaft, die nicht trotz, sondern nur noch wegen der chemischen Steuerung funktioniert. Beginnen wir mit dem Lobpreis der Rauschsubstanzen und der Warnung vor Alkohol, Drogen und allem, was süchtig machen kann. Die polarisierte Darstellung zieht sich durch die ganze Kulturgeschichte, vom Dionysos-Kult bis zur Prohibition, vom Alkohol, dem Feinsten, vom Feinen der arabischen Welt, Dort ist der Alkohol paradoxerweise entstanden und der dort etablierten muslimischen Abstinenzkultur. Sie hat in der politischen Drogendiskussion, die oft mit einerenden wahren Drogenkriegerinnen den Heftigkeit geführt wird, ihren Höhepunkt erreicht. Rauschmittel werden als Speise der Götter und Elixier des Himmels beschrieben. Als wichtiges Kultmittel sollen sie die Verbindung zum Jenseitigen, zum Himmlischen und Höllischen gleichermaßen herstellen. Sie werden für Krankheiten familiäres Elend, für Verbrechen und Krieg, für die kollektive Vergiftung der Jugend und den Untergang der Menschheit verantwortlich gemacht. Allein der Drogenkrieg in Mexiko hat seit 2006 mit Stand Juni 2018 über 200.000 Tote gefordert und im bislang blutigsten Jahr der Auseinandersetzung 2017 wurden von den Kartellen 25.339 gezählte Menschen ermordet, zum Teil auf grauenhafte Weise. Koka wird in kultischen Sprüchen als Götterbrot, das die Hungernden sättigt, den Ermüdeten Kraft gibt und die Traurigen tröstet, das sind alle Funktionen gesagt, gepriesen. Gleichzeitig ist die Substanz verantwortlich für Schlaganfall und Herzstillstand schon bei jungen Personen oder für schwerste, kaum behandelbare Depressionen von Menschen aus meiner Generation. Der klassische Kokainist ist ja nicht nur der Jugendliche, sondern es sind durchaus auch Personen meinen Alters. Als es dem deutschen Apotheker Friedrich Sertürner 1803 erstmals gelungen ist, aus dem seit Jahrtausenden als schmerzstillende Substanz bekannten Schlafmohn, dem Papaver Somniferum, den Wirkstoff zu isolieren, benannte er ihn nach Morpheus, dem griechischen Gott des Schlafes und des Traumes. Daraus wurden hervorragende Medikamente geschaffen, ohne die eine moderne Schmerztherapie gar nicht mehr denkbar wäre. Dieselbe Substanz ist aber verantwortlich für körperlichen Verfall und fast aussichtslose Abhängigkeit, für die Mehrzahl der etwa 8000 Drogentoten allein in der EU jährlich, für die Epidemie in amerikanischen Städten, für welche der amerikanische Präsident den nationalen Notstand ausgerufen hat, wohlgemerkt nicht wegen seiner Person, sondern wegen eines Suchtproblems. In Portsmouth, Ohio, sollen 27% der Bevölkerung, bei uns sind es 3-5%, süchtig auf das Schmerzmittel Oxytocin sein, also 3-5% sind bei uns überhaupt süchtig. Und hier allein auf diese Substanz 27%. In den gesamten USA fordert die medikamentöse Droge jährlich 42.000 Todesopfer oder, während ich hier sprechen darf, 5-6 Personen. Und was das die Morphinwirkung um das 120-fache mindestens übertreffende synthetische Opioid Fentanyl alles verwag, will man gar nicht denken, wenn man an den Einsatz als Kampfgift oder als Inhaltsstoff in Todesspritzen denkt. Eine Substanz, die im Oktober 2002 in Aerosolform zur Befreiung der Geiseln aus dem Moskauer Dubrovka-Theater eingesetzt wurde und dabei 120 Menschenleben forderte. Die Verdichtung des Himmlischen und Höllischen finden wir im goldenen Schuss, von dem wir meist nicht genau wissen, ob er die Erfüllung eines ultimativen Traums, eines himmlischen Suizids oder eine nicht gewollte Überdosierung in der süchtigen Grenzenlosigkeit geworden ist. Besonders eindrücklich, denke ich, erleben wir die Polarisierungen in der Diskussion um das sich längst als Volksdroge etabliert habenden Cannabis. Die eine Seite dramatisiert die durchaus nicht ungefährliche Substanz, ich weiß, wovon ich hier spreche, in unrealistischer Weise und fordert strikte Verbote und immer härtere Strafen. In Österreich erleben wir zum Beispiel das Paradoxon, dass über die Zulassung des Cannabis als Heilmittel immer noch gestritten wird, während das viel härtere Morphin in jedem Hustensaft enthalten ist. Dieselbe Partei, welche bei dem keinesfalls letal wirkenden Cannabis, da gibt es ja noch keine direkten Todesfälle, ganz gnadenlos vorgeht, verhindert Maßnahmen, die sich gegen den Killer Nummer 1 richten, das Rauchen, mit 10.000 bis 12.000 Todesopfern pro Jahr, davon mindestens 10% durch Passivrauchen. Die Cannabis-Jünger hingegen verherrlichen die Droge in unkritischer Weise und messen ihr eine Heilkraft zu, welche jene der mittelalterlichen Universalmedizin, des Theriak, weit übertreffen würde, obwohl keine einzige der angepriesenen Eigenschaften, sei es der analgetische oder antidepressive, der muskelrelaxierende, der antiemetische Effekt, in kontrollierten Studien mit einer Referenzsubstanz, beispielsweise mit Aspro, Schritt halten kann. Denken wir schließlich an unseren Alkohol mit seinen vielfältigen Funktionen als Kult- und Geselligkeitsmittel, als Durstlöscher und Genussmittel, als Psychopharmakon und somatische Medizin, als Wirtschaftsfaktor und als tolle Wertanlage. Können Sie mir, meine Damen und Herren, etwas Ähnliches mit so vielfältigen Funktionen nennen? Alkohol ist ein absoluter Superstar. Ich kenne keinen, vielleicht außer Geld, der so viel kann. Gleichzeitig aber jene Droge, die die schwersten körperlichen Schäden hervorruft, mehr als Heroin oder Speed, von der berühmten Leberzirrhose bis zur Alkoholdemenz, von inneren Blutungen bis zu epileptischen Anfällen reichend. Da Drogen auch immer Medikamente sind, scheint mir die Selbstheilungshypothese der Sucht eine der besten zur Erklärung dieses vielwurzeligen, komplexen Phänomens zu sein. Der Süchtige nimmt die Droge primär nicht aus Sucht, sondern zur Selbstbehandlung der basalen Störungen, Minderwertigkeitsgefühle, Kontaktprobleme, Ängste, Depressionen, das berühmte Burnout, Gekränktheit oder Sinnlosigkeit. Und da wirken Drogen sehr gut, allerdings nur für kurze Zeit und für den Preis der Gewöhnung. Aus wissenschaftlicher Sicht steht jedenfalls fest, dass Drogen uralte Heilmittel und oft tödlich wirkende Gifte gleichermaßen sind. Ebenso, dass es weder die idealtypisch gute, noch die in allen Punkten, psychotrope Wirkung, Suchtpotenz, Toxizität, idealtypisch schlechte Droge gibt. In der Psychoanalyse wurde die ambivalente Einschätzung, den himmlischen und höllischen Effekt kontaminierend, auf den Punkt gebracht. Alkohol ist vergiftete Muttermilch. Er ist imstande, ein Urbedürfnis des Menschen, die Suche nach himmlischer Geborgenheit zu erfüllen, gleichzeitig aber seine Existenz zu vergiften und ihn in die Hölle der Sucht zu stürzen. Drogen können uns in den Himmel des Rausches führen. Der Rausch beschäftigt die Philosophie, die Theologie, die Physiologie und die Psychiatrie gleichermaßen. Hier in Lech wahrscheinlich auch die Touristiker, wenn sie mit dem Pulverrausch werben oder auf die Gefahren des Après-Ski-Rausches noch vor der Abfahrt hinweisen. In manchen Religionen ist er die Brücke zum Himmlischen. Für Friedrich Nietzsche war der Rausch ein Mittel, soziale und religiöse Fesseln zu sprengen. In zwei Zuständen, so sagt er, nämlich erreicht der Mensch das Wonnegefühl des Daseins im Traum und im Rausch, in der Geburt der Tragödie. Und an anderer Stelle, in den Streifzügen eines Unzeitgemäßen, seinen kreativen Effekt betonend, damit es Kunst gibt, damit es irgendein ästhetisches Tun und Schauen gibt, dazu ist eine physiologische Vorbedingung unumgänglich, der Rausch. Abgeleitet aus dem Mittelhochdeutschen haben die Begriffe Rüsch, Riuschen mit ungestümen Bewegungen, mit Anstürmen zu tun. Im Drogenjargon nennt man den Rausch einen Trip, eine Reise und betont damit das Abenteuerliche, das auf einen zukommende Unbekannte, auch die Neugier und die Sehnsucht, jedenfalls das Außergewöhnliche, das Entrücken, die Ekstase. Ekstase ist an sich ein Rausch der Sinne, ein besonders intensiver, tranceähnlicher psychischer Ausnahmezustand, eine dramatische Veränderung des Bewusstseins, welches von den Betroffenen als erweitert oder erhöht erlebt wird. Der Historiker Peter Dinzelbacher beschreibt Ekstase als, ich zitiere, Heraustreten der Seele aus dem Körper, also wie im Himmel, bei gleichzeitiger Suspendierung der Sinneswahrnehmungen und einen rauschartigen Erregungszustand mit gemindertem Bewusstsein. Das Himmlische des Rausches ist also das Herausrücken aus dem Gewöhnlichen, aus dem Alltäglichen, aus der Normalität. Die Geschichte bzw. die dokumentierte Historie des Rausches ist uralt. Gerade die letzten Tage wurden die Überreste der ältesten Brauerei in Israel in der Höhle von Rakkefet südlich von Haifa gefunden und auf das Jahr 13.000 vor Christus datiert. Also da war der Ötzi noch lange nicht gegenwärtig. Um 9.000 herum haben wir Dokumente über Experimente mit Fliegenpilzen, Psilocybin, auch mit Met, um 7.000 mit Cannabis und Stechäpfel. Und zu alttestamentarischen Zeiten galt er als Quell der Fröhlichkeit und des Übels. Ich will eine der 151 Stellen, in denen Alkohol in der Bibel erwähnt ist, zitieren aus dem Buch der Sprüche 31,6. Gebt das starke Getränk dem Verzweifelnden und den Wein den Verbitterten. Er trinke, dann vergisst er seine Armut und denkt nicht mehr seiner Mühsal. Also es wird hier der Alkohol als Heilmittel, als Psychopharmakon hochgepriesen. In der Antike wurden ritualisierte Saufgelage gepflegt, diese gibt es nicht erst seit dem Ballermann. Die Griechen und die Römer tranken Wein, der mit Wasser vermischt wurde. Wer puren Wein trank, galt als Säufer. Während Trunkenheit im Alltag verpönt war, war sie bei den Trinkgelagen, die ja Symposium geheißen haben damals, nahezu Pflicht. Der Rausch hatte mystischen Charakter. Man strebte ihn ebenso wie in Ägypten als Zustand an, der den Kontakt zu einer höheren Welt ermöglichen soll. Aber auch schon damals kam es zum Absturz in die Hölle. Bei Plutarch etwa lesen wir, als Alexander der Große von einer Totenfeier zurückgekehrt war, lud er viele seiner Freunde und Offiziere zu einem Bankett ein und veranstaltete ein Wetttrinken mit ungemischtem Wein, wobei er einen Kranz als Preis aussetzte. Derjenige, der am meisten trank, war Promachus. Er brachte es auf immerhin 10 Liter. Er nahm den Siegespreis in Empfang, lebte aber nur noch 3 Tage. Von den übrigen, die am Wetttrinken teilgenommen hatten, starben noch 41, weil während ihres Rausches starker Frost einsetzte. Also das heißt, dieses Phänomen, das wir heute in der Zeit auch einer gewissen Obdachlosigkeit immer wieder finden auf der Gerichtsmedizin, dass jemand alkoholisiert, dadurch die Gefäße erweitert, Wärme abgibt und dann schon bei 0 Grad frieren kann. Bei den Germanen, die den auch von den Göttern getrunkenen Met bevorzugten, war der Rausch Teil des sozialen Lebens. Bei wichtigen Anlässen herrschte dort angeblich ein kollektiver Trinkzwang. Auch in der germanischen Hölle soll man trinken müssen. Im Mittelalter sah man den Rausch als etwas völlig Normales an. Ab dem 17. Jahrhundert wurde er geächtet, im 19. Jahrhundert eine krankhafte Störung, den exogenen Psychosen zugeordnet. Im 20. Jahrhundert wurde er in der psycholytischen Therapie als Psychotherapeutikum wiederentdeckt, aber auch in diesem therapeutischen Kontext kam es zu höllischen Abstürzen, wie aktuelle Medienberichte beweisen. Heute liefert die Hirnphysiologie Modelle für die biologischen Grundlagen des Rausches, im Übrigen dann auch des Entzugs, des Glücks, des himmlischen Friedens. Im Rausch kommt es jetzt ganz kompakt gesagt zu einer Aktivierung des Glückshormons Endorphin, zur vermehrten Ausschüttung des antidepressiven Botenstoffs Serotonin, zur Steigerung der Wachheit und geistigen Transzendenz durch Noradrenalin und zu einer Überflutung des Stirnhirns mit dem enthemmenden dionysischen Transmitter Glutamat. Manchmal, meine Damen und Herren, beginnt die Hölle schon während des Rausches. Sei es durch abnorme oder paradoxe Wirkungen der Droge oder durch Intensivierung einer negativen Ausgangslage. Wenn Sie sich berauschen wollen, achten Sie immer auf Ihre Ausgangslage, wenn ich Ihnen diesen Tipp geben darf. Statt zur positiven Entrückung kommt es dann zur pathologischen Verrückung, schon gar nicht zur Entzückung, sondern zum Horror. Die am meisten unterschätzte Gefahr ist jene der Verdichtung einer depressiven Ausgangsstimmung durch die zunehmende Intoxikation, die im berühmten Heulenden Elend mit seiner hochgradigen Suizidgefahr endet. Der Ratschlag bei Liebeskummer, welcher psychopathologisch eine schwere Depression ist, sich einen anzutrinken und den Kummer hinwegzuspülen, hat schon vielen jungen Menschen das Leben gekostet. Der pathologische Rausch hingegen tritt unvermittelt schon bei niedrigen, normalerweise verträglichen Alkoholkonzentrationen 0,7, 0,8 Promille auf und ist von Verwirrtheit, panischer Angst, Verfolgungsgefühlen, Halluzinationen und Aggressionsimpulsen als einer psychotischen Hölle geprägt. Er spielt in der Forensik, bei Gewalttaten, Brandstiftungen und so weiter eine gewisse Rolle. Eine besondere, wenn auch seltene Situation des Höllengerichtes im Rausch entfaltet die sogenannte Alkoholhalluzinose, in welcher sich der Betroffene bei sonst klarem Verstand einer Femegerichtssituation ausgeliefert sieht. 2 Parteien urteilen über ihn, die guten Engel berichten über sein gefälliges Verhalten, er war bei den Ministranten und sonst ein ganz anständiger Mensch und seine Wohltaten. Die mit allen Insignien des Höllischen ausstaffierte Teufelspartei, die ihn in Grund und Boden verdammt, gewinnt die argumentative Übermacht, es gibt keinen drinnen. Die Reise, der Trip, wird abhängig von individuellen Vulnerabilitäten, Ausgangsstimmungen und stofflichen Qualitäten manchmal zur Höllenreise, zum Horrortrip. Bedenken Sie nun, meine Damen und Herren, dass die Person der nachfolgenden Kasuistik diese Höllenqualen tatsächlich erlebt hat, dass es hier nicht wie bei den gestrigen Ausführungen um Vorstellungen, Beschreibungen, Bilder und so weiter geht, bei denen ja sehr oft ein befreiendes Lachen aufgekommen ist, dass es das nicht gibt. Das wird in dieser Fallschilderung, glaube ich, nicht der Fall sein können. Ein LSD-Konsument bemerkte, wie sich seine Finger plötzlich zu langen Schlangen verwandelten, welche seine Eingeweide aufzufressen begannen. Er fühlte sich von Ratten attackiert, die so groß waren wie Wildschweine, flüchtete in eine Häusergasse, musste erleben, wie die Gebäude in der Straße auf- und zuklappen und er immer irgendwie dazwischendurch kommen musste. Aus seiner Flucht gelangte er in einen Park, dessen Bäume zu gläsernen Monstern wurden, die sich über seinen Kopf und Weg über sein Schicksal unterhielten. Sollen wir ihn wirbeln, sollen wir ihn reißen? Als er zu Hause angelagt war, sich erschöpft und verängstigt auf die Couch geworfen hatte, blähten sich auf seinem Körper dutzende Pestballen auf, aus denen chemisch riechender Reiter rann. Sein Bauch platzte, die Eingeweide sprangen heraus, waberten herum und verwandelten sich in einen Drachen, dessen Schweif gegen sein Gesicht peitschte. Als der Gepeinigte zur Beruhigung eine CD einlegte, wurde er vom Gefühl beherrscht, nun dem Märtyrertod sterben zu müssen. Jede Strophe seines Songs war ein Gesetzchen des Rosenkranzes. Paukenschläge erlebte er wie Hammerschläge auf den Kopf, das Ertönen von Trompeten wie Fausthiebe, Streichermelodien wurden als Geißelung empfunden und der finale Akkord brachte das Lebensende, einen Lanzenstich mitten ins Herz. Wie unterscheiden sich diese Selbsterlebnisse von den Schilderungen Hatsche Halef Homals Ben Hatsche Abalapa 7, Hatsche David Al-Gosser? Ich will zwischendurch nur belegen, dass ich auch Karl May gelesen habe. In extremen Fällen kann dieser Horror prolongiert werden und gleichsam in eine schizophrenieartige Geisteskrankheit übergehen. Man diagnostiziert dann eine drogeninduzierte Psychose. Ein Student höheren Semesters erklärte sich auf hartnäckiges Drängen und Bitten seiner Eltern bereit für ein Beratungsgespräch wegen seines seit Jahren bestehenden Cannabismissbrauchs. Die lange Studiendauer, deren immer weitere ferne Rücken die Abschluss sowie das von Interesselosigkeit, Unbestimmtheit und einer gewissen Ziellosigkeit geprägte Verhalten ihres Sohnes, hatte bei Vater und Mutter Sorge hervorgerufen. Der nicht mehr ganz junge Mann erschien bei mir mit zwei dicken Aktenordnern wie ein Advokat, in denen die neuesten Cannabis-Studien ausgedruckt waren. Er zeigte in der Diskussion ein enormes Wissen über die Droge. Er wies sich im Gespräch ausdrücklich beschlagen. Ich konnte von ihm viel lernen. Hingegen vermochten ihn meine Einwendungen und Überlegungen in keiner Weise zu überzeugen. Den ins Treffen gebrachten Motivationsverlust von Cannabiskonsumenten begründete er mit schon vorher bestehenden Verhaltensstörungen. Das gehäufte Auftreten von Psychosen führte er auf Veranlagung zurück. Seine eigene Lebensuntüchtigkeit, so war er fest überzeugt, hatte nicht das Geringste mit dem Genuss von Cannabis zu tun. Im Gegenteil, nur mit Cannabis fühle er sich wach, wohlaktiv und leistungsfähig. Nach 2 Stunden intensiver, und ich muss es nochmal wiederholen, außerordentlich lehrreicher Diskussion für mich, gingen unsere Meinungen und wir beide ohne Feindschaft auseinander. 4 Monate später habe ich einen jungen Mann auf der psychiatrischen Intensivstation wieder getroffen. Dorthin war er abgemagert und verwahrlost, vom Amtsarzt zwangseingewiesen worden, nachdem er in seiner von innen verschlossenen Wohnung stundenlang laut um Hilfe gerufen hatte. Was war vorgefallen? Er habe zur zügigen Abwicklung seines Studiums mehr Kraft und Energie benötigt und deswegen zum altbewährten Mittel seiner Joints gegriffen. Er habe Cannabis gebraucht, um sich konzentrieren zu können, um den Druck auszuhalten und einen freien Kopf zu bekommen. Vor dem PC befiel ihm plötzlich das Gefühl, von den zahlreichen Bildern überrollt und durchdrungen zu werden. Er spürte, wie Millionen und Abermillionen Bytes durch seine Gefäße rauschen, sich in seinem Hirn zusammenballten und ihn selbst zum Teil des Netzes machten. Er konnte sich nicht mehr befreien, war wie von elektrischen Fesseln an dem Platz vor dem Bildschirm fixiert. Er lebte mit entsetzlichen Schmerzen und Hitzegefühlen, das immer höhere Tempo der Information, das Rasen in seinen Gefäßen und Nerven, also ganz wie Sie es vorher geschildert haben, und fühlte sich elektronisch gelähmt. Erst die auf sein Schreien hin verständigte Polizei befreite ihn aus der schwierigen Lage. Der Amtsarzt stellte eine psychotische Störung mit Leibhalluzinationen, Verlust der Selbstbestimmung, Aufhebung der Ich-Grenzen und Panik fest. Die eigentliche Hülle, meine Damen und Herren, ist aber wahrscheinlich jene des Entzugs. Entzugssymptome sind Ausdruck, dass viele körperliche und psychische Funktionen durch die Drogen ins Ungleichgewicht geraten sind. Sowohl der somatische als auch der seelische Organismus stellt sich durch den Dauerkonsum auf ein anderes Niveau ein. Lässt die Wirkung der Drogen nach, beispielsweise ihr beruhigender Effekt, treten Gegenregulationen in Form von Unruhe, Nervosität, Zittern auf. Das Spektrum der Entzugssymptome stellt gleichsam die Inversion der Drogenwirkung dar. Wenn eine Droge zu euphorischer Stimmung führt, äußert sich der Entzug durch Depression. Der schlafanstoßende Effekt eines Beruhigungsmittels wandelt sich in hartnäckige Schlaflosigkeit. Die Entspannung mündet in Nervosität, die gleichgültige Ruhe geht in permanente Gereiztheit und Aggressivität über. Eine Droge schenkt nichts, sie leiht nur aus und fordert dies mit Zinsen zurück. Wenn Sie gestern Abend ein bisschen zu viel Alkohol getrunken haben, zahlen Sie heute dafür mit einem sogenannten Kater. Im Zentrum jeglichen Entzugs steht das Verlangen nach der Droge oder nach dem süchtigen Verhalten, das sogenannte Craving. Dieses kann äußerst quälenden Charakter annehmen und mit seelischen, manchmal sogar mit körperlichen Schmerzen verbunden sein. Das Verlangen nach der Suchtwirkung hat sich in einen immer schwerer beherrschbaren Drang und letztlich in einen nicht mehr einzudämmenden Zwang mit Verlust der Freiheit verwandelt. Dieser wird so stark, dass der Süchtige die Droge einnehmen muss, dass er sein Bedürfnis nicht aufschieben und nicht verlagern kann, dass er nur noch eins im Kopf hat, den nächsten Schluck, einen unmittelbaren Schuss, eine schnelle Leine, eine rollende Kugel oder wenigstens, wenn er kaufsüchtig ist, das riesige Angebot eines Kaufhauses. Ein junger Touristiker, nicht aus Lech, Erbe eines großen Hotels, mit Alkoholeinschlägen erfahren, an Cannabis und Kokain gewöhnt und nach Heroin süchtig, hat das überwältigende Verlangen, die Gier, wie folgt geschildert. Wenn ich voll auf Entzug war, habe ich die Schränke, in die die Eltern Spirituosenflaschen eingesperrt haben, aufgebrochen. Für eine Line Kokain hätte ich sofort meine Freundin, an der ich wahnsinnig hänge, hergegeben. Am Höhepunkt des Heroinentzugs hätte ich nicht gezögert, meine sonst über alles geliebte Mutter niederzuschlagen, wenn sie sich zwischen mich und die Spritze gestellt hätte. Jeder Entzugssymptomatik gemein, von welcher Droge auch immer, ist somit die Gier. Jede Suchtform hat aber ein dominierendes Entzugssymptom, wenn man so will, eine spezifische Hülle. Bei den Opiaten ist dies die Hülle des Schmerzes, der sich in Gelenken, Muskeln, Nieren, Knochen, dort als sogenannter Knochenfrust, ausbreitet. Der Preis für den von Euphorie, intensivem Glückserleben und narzisstischer Selbstüberhöhung getragenen Himmel des Kokarausches sind schwere, kaum therapierbare Depressionen, Zustand der völligen Losigkeit mit ihrer Hoffnungslosigkeit und der vorgestern genannten ewigen Aussichtslosigkeit. Der Alkoholentzug stürzt den Betroffenen in die Hülle des Delirs, in der er von den berühmten weißen Mäusen attackiert wird oder je nach Filmangebot kleine weiße Haifische aus der Infusionsflasche in seine Venen hineinschwimmen sieht. Die himmlische Entspannung und Ruhe durch Medikamente bezahlt man mit Angstattacken, im Übrigen auch auf Seiten der Therapeuten. Es gibt nichts Schwierigeres zu behandeln als einen Medikamentenentzug. Im weiteren Verlauf des sich lange hinziehenden, wellenartigen Entzugs durch Depersonalisation, man hat das Gefühl, nicht mehr eins zu sein, neben sich zu stehen, und der trostlosen Leere, die für Karl Jaspers die Hölle der Sucht ist. Im Medikamentenentzug kämpfen Patienten und Ärzte intensiv mit der ewigen Aussichtslosigkeit, die von Lissmann ja auch genannt worden ist, als eine der Höllendefinitionen. Die Nichtannahme von Hilfe und Verweigerung der Therapie könnte man im paulinischen Sinn ja eigentlich auch als Hölle bezeichnen. Der mehrdeutige und schwer zu definierende Begriff der Sucht stammt ja vom griechischen Wort Suti und ist in seiner Wurzel verwandt mit Siechen und mit Seuchen, nicht mit Suchen, wie es so schön wäre. Tatsächlich ist der Suchtprozess in vielerlei Hinsicht ein Siechsein und erfüllt alle Kriterien einer Krankheit mit ihrer somatischen, psychischen und sozialen Dimension als einer medizinischen, ganzheitlichen Hölle. Verbunden mit zunehmendem Zwang, etwa zur Drogenbeschaffung und Steigerung der Dosis und Verlust der Selbstkontrolle, gehen Selbstbestimmung und Freiheit verloren. Der destruktive Prozess führt zu Störungen und Schäden im körperlichen, psychischen, sozialen Bereich und trifft damit sämtliche Dimensionen des Krankseins. Den Körper, der durch die toxische Wirkung von Drogen oder durch Erschöpfung infolge exzessiven Verhaltens geschädigt wird. Die Psyche, welche durch Schwächung der kognitiven Funktionen und Veränderung der Emotionalität ihr Wesen ändert, Wesensänderung. Schließlich das soziale Leben, das durch Probleme in Partnerschaft und Familie, durch Nachlassen der beruflichen Leistung, durch Vernachlässigung der zwischenmenschlichen Beziehung, letztlich durch äußere Isolation und innere Vereinsamung geprägt wird. Das ist eben auch dieser Übergang aus dem Himmel des Rausches in die Hölle der Sucht, dass er immer mit Geselligkeit, mit Fest, mit Freude beginnt und in der Vereinsamung einer Bahnhofstoilette oder eines Altersheimes endet. Das eigentliche Wesen der Sucht liegt in der Dominanz und Übermacht von Suchtmitteln und Suchtverhalten sowie im damit einhergehenden Autonomieverlust des konsumierenden Individuums in der Hölle des Gefangenseins. Zur Sucht gehören noch drei weitere charakteristische Elemente, die in jeder Definition genannt werden. Der Zwang zur Dosissteigerung mit Entwicklung einer Toleranz, das Auftreten von Entzugserscheinungen und der sogenannte Kontrollverlust, die Sucht als die Krankheit des Nie-Genug-Kriegens und des Nicht-Aufhören-Könnens. Ein Alkohol- und Spielsüchtiger erzählt, eine seiner ersten Lebenserinnerungen bezieht sich auf den Besuch des Weihnachtsmarktes. Von seinem Vater hat er ein wenig Geld zum Kauf von Zuckerwatte und türkischem Honig erhalten. Er lief damit aber zu einem anderen Stand, von dem er sich wie magisch angezogen fühlte. Dort konnte man kleine Wetten über Geschicklichkeitsspiele abschließen. Er verspielte das ganze Geld, später besuchte er Casinos, verlor sein Vermögen und verschuldete sich hoch. In seiner aussichtslosen finanziellen Lage sprach er dem Alkohol zu, Suchtverschiebung, trank von Anfang an exzessiv und erlebte im Alkoholrausch ähnliche Größen- und Überlegenheitsgefühle wie am Spieltisch. Nur der nachfolgende körperliche Entzug war unangenehmer. Nach erfolgreicher Entwöhnungskur, auch das gibt es, lebte er über einige Jahre stabil und hielt sowohl die Alkohol- als auch die Spielabstinenz strikt ein. Um mit seiner Flugangst, der Aviophobie, fertig zu werden, übrigens 35% sind davon betroffen, griff er zu einem vom Hausarzt für die Reise verordneten Beruhigungsmittel, hatte schon am Zielort die ganze Packung aufgebraucht und sich im entspannt benommenen Zustand dazu hinreißen lassen, wieder zu spielen. Da er inzwischen eine größere Erbschaft gemacht hatte, stand ihm ein gewisses Kapital zur Verfügung, das er innerhalb weniger Monate verzockte. Trotz bester Vorsätze, nur mit beschränkten finanziellen Mitteln ins Casino zu gehen, nicht mehr als 200 Euro, die Kreditkarte zu Hause zu lassen und keine Schulden zu machen, sollten sich die alten Gesetze der Sucht wieder erfüllen. Der Mann hatte die Kontrolle über die Spielfreude verloren, er musste die Dosis, sprich den finanziellen Einsatz, ein ums andere Mal steigern, erhöhte die Frequenz des süchtigen Verhaltens, also den Besuch der Spielstätten, war seiner Gier nach Gewinn hilflos ausgeliefert, dies bis zum bitteren Ende. In seiner Verzweiflung suchte er wieder Trost bei Alkohol und Medikamenten, der Kreislauf des Süchtigen setzt sich unerbittlich fort. Sozial abgestiegen und völlig vereinsamt, nahm er sich 2 Jahre später das Leben. Sucht ist einer der wichtigsten kriminogenen Faktoren, also eine weitere Form der Hölle, vornehmlich für die anderen natürlich. Alkohol, Drogen und auch das Spiel bilden innerhalb des vielwurzeligen Bedingungsgefüges der Kriminalität den wichtigsten Faktor überhaupt, noch stärker als männliches Geschlecht, junge Erwachsenenalter oder sonstige psychische Störungen. Das gefährlichste Wesen kriminologisch ist ja der ca. 20- bis 30-jährige Mann und manche Taten gelten von vornherein als geisteskrank. Das alles hat nicht diese hohe Penetranz wie Drogen. Über 60% der Tötungs- und 80% der sonstigen Gewaltdelikte werden unter dem Einfluss von Alkohol, Medikamenten und Drogen verübt. Zur Ehre der Kriminellen muss ich sagen, dass bei Profikillern und Profi-Einbrechern die Verwendung von Drogen und von Alkohol natürlich verpönt ist. Also da gehört es einfach sozusagen zum Berufsbild dazu, dass man vollkommen Abstinenz lebt. Sie sehen, ich beginne auch zu lachen, um eine tolle Leistung erbringen zu können. Eugen Bleuler führt in einer kasuistischen Darstellung, wie es in der heutigen Wissenschaft leider nicht mehr modern ist, die aber alles vom sexuellen Missbrauch bis zur Co-Abhängigkeit enthält, ein eindrucksvolles Beispiel für diese Hölle an. Ein Alkoholiker hatte nach dem Genuss von Obstwein und 4 Deziliter Schnaps eines seiner Kinder missbraucht, das andere vor den Augen der Mutter zu missbrauchen versucht. Der Frau gegenüber hatte er sich gerühmt, dem Kind am Erstkommunionstag die Unschuld genommen zu haben. Ein anderes Kind schickte er zur Mutter mit dem Bericht, er reiße ihm jetzt alle Haare aus dem Pubis aus, in den widerlichsten Ausdrücken. Die Frau hat er am ganzen Körper blau geschlagen, ihr eine Wunde am Kopf beigebracht, sie mit heißem Wasser verbrüht und ihr darauf ins Gesicht gepisst. Zwei Tage dauerte die Prügelei, während derer einmal die Kinder die Mutter halten musste, damit er sie mit einem Seil schlagen könne. Die Frau konnte sich endlich befreien und in ein Nachbarhaus flüchten. Der Mann blieb zu Hause. Nach zwei Tagen brachte ihm der Nachbar etwas Milch, man könne ihn doch nicht verhungern lassen. Da war der Übeltäter so gerührt und vergoss heiße Tränen, dass der Nachbar, ein Bauer, ebenfalls zu weinen anfing. Die Gattin holte und die Kinder, nun weinten alle zusammen in großer Rührung. Die Sache mit den Kindern kam vor Gericht, wobei der Mann seine Frau wieder auf Scheußlichste verleumdete, der sogar attackierte. Eine neuere Version über die auch durch Drogen bewirkte Hölle des Verbrechens finden wir in der Tötungsorgie der Charles Manson-Gruppe, er selbst war ja daran nicht direkt beteiligt, oder ganz aktuell können Sie das in den Schweizer Medien nachlesen, bei Berichten über den Kiffer-Killer Beat H. Nun, meine Damen und Herren, das Phänomen der Sucht unterliegt einem steten Wandel. Seit der Jahrtausendwende, digitale Wende, treten die sogenannten Verhaltenssüchte immer mehr in den Vordergrund. Dazu gehören Arbeitssucht, das ist aber in Vorarlberg etwas, wofür man eine Auszeichnung bekommt, siehe Bürgermeister Ludwig Muxel, Kauf-, Sport- oder Sexsucht, vor allem Internet-, Online-, Handy-, Facebook-Süchtigkeit. Mit dem Begriff Computersucht erfasst man wieder verschiedene Formen der Nutzung, wie Computerspielen, Internetsurfen, exzessives Chatten. Kennzeichen der Computersucht sind zunehmende Einengung der Interessen und Tätigkeiten, Vernachlässigung anderer Lebensbereiche, ausschließliche Beschäftigung mit dem Netz, Ausweitung der im Netz, großen Netz verbrachten Zeit, Einengung des Denkens, Regulierung der Emotionalität über die modernen Medien sowie weitere psychische Störungen, vor allem Konzentrationsschwierigkeiten und Schlaflosigkeit. Durch die Vermeidung emotionaler Konflikte wird das Leben im Netz zum Partnerersatz, eine verlässliche Maschine, ein Händetritt an die Stelle der unzuverlässig erscheinenden zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn sie nicht mehr funktioniert, tritt Panik ein. Sie lesen jetzt immer mehr Presseberichte, dass ein 4-jähriger Junge seine Schwester in den USA bei der Griffnähe zu den Waffen erschossen hat, weil sie ihm den PC abgestellt hat und dergleichen. Über die Häufigkeit der Computer- und Internetsucht liegen unterschiedliche Zahlen vor. Sie liegen bei Jugendlichen zwischen 3% und 6%, bei Erwachsenen bei 2,5%. Jungen sind häufiger betroffen als Mädchen. Diese Zahlen sind nicht unumstritten. Also wenn Sie jetzt nach den Mails checken, so zwischendurch, sind Sie noch nicht computersüchtig. Und viele Wissenschaftler sagen, es gibt keine PC-Sucht, sondern das sind eben Menschen, die andere Störungen haben und im Zusammenhang damit halt auch abhängig werden von diesen sozialen Medien. Ich weiß nicht, wie das wirklich ist. Verantwortlich sind jedenfalls immer mehrere Faktoren, unter denen der Wunsch nach Abwechslung, der Reiz des Spannungs-Entspannungsverhaltens, die Tendenz zum Ausweichen vor Problemen, das Erleben von Glücksgefühlen, Machterregung, das Belohnungs- und Vermeidungsverhalten sowie der Versuch, die aus dem Gleichgewicht geratenen Gefühle wieder in eine Art biochemische Homöostase zu bringen. Bei den wirklich internetsüchtigen Personen, wie gesagt, in dieser Größenordnung, wurden zahlreiche Begleitstörungen, vor allem Ängstlichkeit, Selbstzweifel, Vereinsamungsgefühle, aber auch Störungen der Impulskontrolle und komorbide, substanzgebundene Süchte festgestellt. Begünstigende Persönlichkeitsfaktoren stellen vermehrtes Kontrollbedürfnis, das ist sehr gut möglich in diesen Medien, und übergroße Angst vor zwischenmenschlichen Beziehungen dar. Als Folge werden unterbleibende Entwicklung sozialer Kompetenz, Vernachlässigung von Beziehungen und Hobbys und eine Art Persönlichkeitsveränderung genannt. Der berühmte Forscher aus Ulm, Manfred Spitzer, spricht ja gar von der digitalen Demenz. Er meint, wenn wir unser Hirn nicht mehr nützen und alles Gedächtnis und so weiter delegieren an eine Maschine, dann wird das Hirn dieselbe Entwicklung machen wie ein Muskel, den man nicht mehr braucht und den man nicht trainiert. Erst auf den zweiten Blick entdeckt man, dass exzessives Computerspielen und dergleichen auch körperliche Folgen hat. Es kommt zu physischen Überanstrengungen, muskulären Verspannungen, zu Fehlhaltungen und Versteifungen, zu Schlafmangel und Ermattung. Durch das tagelange Sitzen vor dem Computer sind sogar schon Todesfälle durch Thrombosen beschrieben worden. Computerspielen geht mit erhöhter Herzfrequenz und vermehrten Stressreaktionen daher. Und was wir viel zu wenig bedenken, wir wissen ja noch gar nicht, was im körperlichen Bereich für Folgen eintreten werden durch das geänderte Essverhalten, durch den Bewegungsmangel, ob es zu orthopädischen Schäden in 20, 30 Jahren kommt, zu Diabetes mellitus, C2 und zu vielen anderen mehr. Die Faszination der heutzutage überall verfügbaren virtuellen Medien liegt auch in der Möglichkeit zur Loslösung von der realen Welt. Und ich habe am Anfang gesagt, das Entscheidende im Himmel des Rausches ist ja dieses Entrücken, dieses Ekstatische, dieses Heraustreten, das ermöglichen die sozialen Medien exzellent. Die Beherrschung der Maschinen nährt narzisstische Allmachtsfantasien. Die Beziehung zwischen Computer und Benutzer wird ähnlich außergewöhnlich wie die zwischen Drogensüchtigen zu ihrem Rauschmittel. Er hält menschliche Attribute wie brav, rasch, faul, hinterhältig, boshaft, langsam etc. Er wird zum einzigen Wesen, mit dem Kommunikation problemlos möglich ist. Dabei geht dabei etwas verloren, was das menschliche Wesen ausmacht, was nach dem kürzlich verstorbenen Stephen Hawking darüber entscheiden wird, ob die menschliche Rasse überlebt, und das ist die Emotionalität. Der Umgang mit online-süchtigem Verhalten ist schwierig, da der Betroffene dieses überhaupt nicht als Problem erlebt und keinen Grund für eine Änderung sieht, also keinen Leidensdruck aufweist. Zudem wäre es völlig unrealistisch, eine totale Computerabstinenz anzustreben, wie wir das in der Suchttherapie ja sonst oft tun. Dieses Gerät, das aus unserem Leben weder privat noch beruflich wegzudenken ist. Die Ziele müssen somit darin liegen, dass der Betroffene das Schädliche und Ausufernde seines Computerverhaltens erkennt und einen angemessenen, zeitlich limitierten Umgang erlernt. Er muss wieder lernen, Stress auf andere Weise als durch Flucht in die virtuelle Welt zu bewältigen und soziale Kontakte auch außerhalb des Netzes herstellen zu können. Handy und Computer wollen wieder zu dem werden, was sie sind, etwas halt Unverzichtbares, sehr Hilfreiches, aber sie dürfen keine Beherrscher unseres Lebens sein. Für den Therapeuten sind diese Verhaltenssüchte äußerst schwierig, da die Angehörigen immer verzweifelt sind. Unser Sohn redet nicht mehr mit uns, kommt aus der Schule, von der Arbeit, verschwindet in seinem Zimmer. Das Licht brennt bis am Morgen um 4, 5 Uhr. Zwischendurch kommt einmal der Pizzadienst. In der Früh kommt er nicht aus dem Bett heraus und sagt, aber ich doch nicht, mir fehlt doch nichts. Ich verstehe viel mehr davon als dieser depperte Therapeut, also beispielsweise. Sodass wir also hier das Problem bei der Sucht, dass wir in der Therapie um unsere Patienten kämpfen müssen, sozusagen in Reinkultur dargestellt finden. Nun, meine Damen und Herren, lassen Sie mich bei der Beschreibung der modernen Hülle und der medizinisch-psychiatrischen Vorstellungen der Hüllenqualen auf die einzige Suchtform verweisen, die dem Himmlischen, nach meiner Ansicht, näher liegt als dem Höllischen, zumindest nach heutiger Vorstellung, das ist die Sehnsucht. Sie ist gleichsam zwischen Himmel und Hölle angesiedelt. Im Grimmschen Wörterbuch wird sie noch als schmachtendes Verlangen, als etwas Schmerzhaftes, als Krankheit des schmerzlichen Verlangens beschrieben. Kant bezeichnet sie als unruhiges Drängen des Blutes an anderer Stelle, eher abwertend, als den leeren Wunsch, die Zeit zwischen dem Begehren und Erwerben des Begehrten vernichten zu können. Sie wird als ein verzweifeltes Suchen nach Wiederherstellung der paradiesischen Urbefindlichkeit beschrieben. Ernst Bloch hält sie für die einzig ehrliche Eigenschaft des Menschen und selbst der knallharte Machttheoretiker Machiavelli definiert die Süchte, für mich die schönste Definition, die es überhaupt gibt, als ein entgleiste Sehnsüchte der Menschen auf ihrer Suche nach Vollkommenheit und Glück. Entgleiste Sehnsüchte der Menschen auf ihrer Suche nach Vollkommenheit und Glück. Sehnsucht hat jedenfalls nichts mit Kontrollverlust, Horror, Zwang oder körperlichem Sichtum zu tun. Sie ist lieblicher, hoffnungsvoller, weniger schmerzhaft, anregender und zukunftsorientierter als jede andere Sucht. Bleibt als letztes die These des Zusammenhangs zwischen Himmel und Hölle bei der häufigsten, aber am wenigsten bewussten Suchtform, ich glaube, es ist hier auch noch kaum zur Sprache gekommen, zu überprüfen, bei der Ich-Sucht. Sie denken jetzt, wenn ich etwas über Narzissmus spreche, bitte nicht an Donald Trump. Wir müssen ja die Goldwater-Regel einhalten. Narzissmus, welcher auch schon ein Generalthema des Philosophikums war, wird fälschlicherweise immer wieder übersetzt als Eigenliebe. Tatsächlich ist sein Hauptmerkmal nicht die Selbstliebe, sondern die Selbstsucht. In der Haltung des Narzissten steht neben der Egozentrik, dem Empathiemangel, der Empfindlichkeit, der Entwertung anderer, das Hauptelement der Sucht, das nicht genug kriegen und das nicht aufhören können, ganz im Mittelpunkt. Die Drogen heißen nicht Opium oder Amphetamin, sondern Bewunderung, Lob, Einzigartigkeit. Sie vermitteln wie die Drogen keine echten Emotionen, sondern künstliche, rauschhafte Gefühle. Der Selbstsüchtige, getrieben von unstillbarer Gier, braucht immer mehr von seinem Rauschmittel, um dem narzisstischen Höhenrausch zu erlangen. Andernfalls droht der höllische Entzug, der Absturz. Oder sollen wir an dieser Stelle vielleicht gleichsam zum Trost doch an den amerikanischen Präsidenten denken? Wie schwer sich der Umgang mit den narzisstischen Bedürfnissen und dem rechten Maß an Ich-Stärke und Selbstbewusstsein darstellt, lehrt uns die Erzählung von Daedalus und dessen Sohn Ikarus, dem es nicht gelingt, seine narzisstische Gier zu beherrschen, was er mit dem höllischen Sturz aus himmlischen Höhen hinab in die Ägäis bezahlt. Die Achillesferse des Narzissten und, wenn man so will, sein Tor zur Hölle, ist neben der Süchtigkeit seine extreme Empfindlichkeit. Das unterscheidet ihn ja vom Charismatiker. Er erträgt keine andere Meinung und keine Kritik, all das sind Majestätsbeleidigungen. In seiner Dünnhäutigkeit werden Regentropfen zu Messerstichen und jeder Gegenwind haucht zum Peitschenhieb. Wie seine extreme Kränkbarkeit zur Hölle wird, zeigt uns wiederum ein anderer Mythos. Michael Kühlmeier möge verzeihen, wenn ich jetzt dauernd in seinem Revier wildere. In einer der 7 bekannten Versionen der Geschichte vom Narziss verliert der schöne Jüngling sein Leben nicht durch gieriges Festsaugen an seinem Bild oder durch Ertrinken im spiegelnden Wasser, sondern durch Kummer und Betrübnis. Als sein tolles Spiegelbild durch ein ins Wasser fallendes Laubblatt getrübt wird, kränkt ihn dies so sehr, dass er eines psychogenen Todes stirbt, an einem durch eine Kleinigkeit gebrochenen Herzen. Die Hölle des Narzissten sind seine extreme Kränkbarkeit, die zunehmende Selbstisolation, die Vereinsamung sowie der finale Absturz. Narzissmus bedeutet aber auch Hölle für die anderen. Mitarbeiter eines narzisstischen Chefs klagen regelhaft, sie hätten bei ihm die Hölle mitgemacht. Und wenn Lissmann gestern die Familie, vorgestern die Familie als Höllenmaschine bezeichnet hat, kann er damit nur die narzisstische Entwertung und die extreme Kränkbarkeit und Ich-Bezogenheit gemeint haben. Das Zusammenleben müssen mit einem Narzissten durch und durch gilt heute für viele, das sind nämlich 1000 therapeutischen Gesprächen, als die moderne Hölle schlechthin. Nun, als Therapeut komme ich nicht umhin, beim Nachdenken über den Himmel des Rausches und die Hölle der Sucht ein Wort zur Therapie zu sagen. Idealerweise sollte diese ja den Süchtigen von seiner Hölle befreien und in himmlische Befindlichkeit befördern. In der Realität scheint sie mir aber immer noch ein Fegefeuer zu sein, sowohl im Erleben des Patienten als auch in den Augen der Therapeuten. So meinen etwa den anonymen Alkoholiker, die im Übrigen die erfolgreichste Selbsthilfebewegung der Welt sind, nicht gewinnorientiert, man könne seinen Alkoholismus nur überwinden, wenn man am Tiefpunkt angelangt sei. Der Auferstehung müsse gleichsam das Hinabgestiegen in die Hölle vorausgehen. Durchaus renommierte und anerkannte Suchtkliniken verlangen von ihren Patienten einen kalten Entzug, also ohne medikamentöse Unterstützung, dass sie sonst ihre Krankheit nicht ernst nehmen und der Kampf gegen die Sucht aussichtslos sei. Also man müsse hinab in die Hölle für einige Zeit, damit man überhaupt in den Himmel sozusagen der Heilung hinaufkommen kann. Auch bei den justiziellen Weisungen zur Therapie statt Strafe oder in manchen sozialpädagogischen Therapiekonzepten ist der Gedanke des Büßenmüssens enthalten, ganz besonders in diesen sehr gefragten Therapien in Hinterindien, wo es um die Brechkuren geht, etwas Grauenhaftes, wenn Menschen tagelang heftig erbrechen müssen. Wer sich den himmlischen Genuss im Übermaß gegönnt hat, soll dafür auch ein wenig Strafe leisten, glaube ich, steht so dahinter. Steckt da vielleicht nicht, aber auch der Neid auf jene, die oft und lange im Himmel des Rausches geschwelt haben und sich etwas herausgenommen haben, was wir uns nicht gönnen, möglicherweise dahinter. Die echte Therapie, ich habe das hier auch schon einmal sagen dürfen, wäre jene nach dem Orpheus-Prinzip. Sie kennen ja diese Geschichte der Sirenen, die für Drogen stehen, für ihre verlockende, betörende Wirkung, aber dahinter lauert eben die Hölle, Tod und Verderben. Und es schafft es kein Mensch daran vorbeizukommen, außer dem Polytropos Odysseus, der es auf diese Art und Weise macht, dass er sich an den Mast des Schiffes fesseln lässt, die Ohren mit Bienenwachs verkleben und der Ruderer mit Bienenwachs verkleben und zu ihnen sagt, ihr dürft mich nicht losbinden unter keinen Umständen. Der Sog der Droge wird, des Gesangs wird extrem stark, aber er kommt so vorbei. Ein anderer aber, der therapeutische, der hat es geschafft, auf eine andere Weise. Orpheus, der mit den Argonauten, glaube ich, vorbeigekommen ist. Und zwar, er hat gesagt, ich stelle mich dem, aber ich singe noch schönere Lieder als die Sirenen. Ich werde also auftrumpfen und sozusagen, das wird dann ein müder Abklatsch, was die noch liefern können. Und das muss letztlich, müsste das Ziel der rechten Therapie ohne die Zwischenschaltung des Fegefeuers sein. Meine Damen und Herren, die entscheidende Frage, die sich durch die politische, juristische, soziologische und medizinische Drogendiskussion zieht, ist jene, wie man den Rausch ohne den Preis der Sucht bekommt und ob es den kontrollierten Konsum für jeden gibt. Einig sind sich alle, dass das Ziel der kultivierte, kontrollierte, selbstbestimmte Umgang sein müsste. Es geht also darum, den Rausch zu domestizieren, was nicht erst eine Erkenntnis der modernen Suchtprävention ist. Wir können das bereits bei Platon nachlesen, wenn er schreibt, die Trinkgelage, die Symposien, bei denen ein gelegentlicher Rausch nicht ausgeschlossen sein soll, sind als pädagogische Übungen zu organisieren, welche den Trinkenden zur Ertragung von Lust und Genuss geschickt machen, ihn lehren sollen, in der Befriedigung seiner Begierden, Herr, heute würde er wahrscheinlich auch sagen Frau, seiner selbst zu bleiben, als autonom zu bleiben und über die Sucht zu bestimmen und nicht sich von ihr bestimmen zu lassen, agierender und nicht reagierender zu sein. Aber ist es möglich, so frage ich, die himmlischen Seiten der Drogen zu genießen, ohne die höllischen erfahren zu müssen? Ich weiß es nicht. Kann man das ideale, nebenwirkungsfreie Rauschmittel, das keine Suchtpotenz mehr hat, entwickeln? Kann man bei den wundersamen Drogen die Heilkraft von der Suchtkraft überhaupt trennen? Und werden alle Menschen, auch die Unreifen und Benachteiligten, die Depressiven und Traumatisierten, stärker als dieses Psychopharmakon sein? Ein letzter Aspekt sei genannt. Bei globaler Betrachtung der psychischen Befindlichkeit der Menschen erleben wir eine Art von nicht erklärbaren Gegenregulation. Das heißt, wir leben in einer Zeit des unendlichen Vergnügens, wo wir nicht mehr so viel Grund hätten, traurig, erschöpft und ausgebrannt zu sein. Aber die Depressionen nehmen zu und werden bis zum Jahr 2050 die häufigste Krankheiten überhaupt sein, häufiger als Infektionskrankheiten und Krebs und Herzkreislauf. Wir leben in einer Zeit der Sicherheit von Anfang an. Wir werden schon abgecheckt, vor wir auf die Welt kommen. Bei der Geburt winkt der Opa mit dem Bausparvertrag. Ihr alle seid überversichert, das unterstelle ich jetzt einmal. Und trotzdem nimmt die Krankheit, der Unsicherheit, die Angst dramatisch zu. Die Freiheit ist unser höchstes Gut und wir tun alles, damit wir sie aufgeben, damit wir Gefangene des Netzes werden. Zeigt uns die Hülle der Sucht, die Grenzen des Ekstatischen? Sorgt sie als Regulativ vielleicht dafür, dass das Leben nicht zu einem einzigen Rausch wird? Gibt es diese Gegenregulation auch gegen die Tendenz, alles und jedes im menschlichen Leben chemisch zur Regulierung, die Stimmung und Aktivität, das Gesundheits- und Glücksgefühl, den Schlaf und die Wachheit, das sexuelle Erleben und die Leistungsfähigkeit? Wenn wir also bald in einer Welt leben, die nicht trotz, sondern nur noch wegen der Drogen funktioniert, ist das dann der Himmel oder ist es die Hölle? Vielen Dank.
Das war der Psychiater Reinhard Haller über den Himmel des Rausches und die Hölle der Sucht. Er hat seinen Vortrag am 22. September 2018 gehalten beim Philosophikum Lech in Österreich. Das Thema der Tagung war die Hölle, Kulturen des Unerträglichen.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.